Stichwort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge für euch, Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen. Peter, und wir haben immer noch so diesen Stempel aufgedruckt, dass wir ein True-Crime-Podcast wären. Das liegt einfach an dem Begriff Tatort Krankenhaus. Aber wir müssen echt immer wieder sagen, bei uns ist, wenn ich mir alle Fälle angucke, tatsächlich noch kein Verbrechen passiert.
Nee, wir hatten noch nicht eine einzige Vorsatzstraftat, sondern wenn allenfalls fahrlässige Körperverletzungen oder manchmal auch vielleicht fahrlässige Tötungen. Aber was hinter so einem True-Crime-Format steht, ist ja meistens ein Mord oder ein Totschlag. Und die beiden Delikte kann man nur vorsätzlich begehen. Und bei uns geht's nicht darum, sondern einfach um Fehler, die gemacht werden, die auch mal strafbar sein können, aber in aller Regel nur im Fahrlässigkeitsbereich.
Na, Gott sei Dank.
Deswegen, ja, Gott sei Dank. Und deswegen sind wir eher ein True-Med-Podcast. Also wir beschreiben die Situation, wie sie ist im Gesundheitswesen. Und wir wissen auch, dass die allermeisten Behandlungen wirklich ohne Fehl und Tadel durchgeführt werden. Und diejenigen, die dann nicht so hinhauen, die beschreiben wir hier, weil es sind echte Fälle, keine ausgedachten Fälle. Es ist alles so entschieden worden, wie wir hier es vortragen.
Gut, dass du das nochmal so ganz deutlich sagst. Und wir starten immer wieder gerne. Und wir haben mittlerweile festgestellt, es ist auch bei euch sehr beliebt, Hörermails. Und wir bekommen wirklich immer mehr. Und ihr habt so tolle Fragen, wo ich manchmal denke, ach guck mal, da hatte ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Wir haben heute eine Mail von einer Hörerin, die anonym bleiben möchte, gar kein Problem. Sie schreibt, liebe Tanina, lieber Peter, danke für euren wertvollen wöchentlichen Podcast. Ich höre euch sehr gerne. Bitte macht weiter so. Haben wir vor. Seit langem möchte ich Peter eine beziehungsweise mehrere Fragen stellen. Wenn für einen Mandanten ein Schadenersatz von x Euro außergerichtlich erwirkt wird, ist in diesem Betrag auch ebenfalls eine Beteiligung am Anwaltshonorar für deine Aufwendungen enthalten?
Ja, eine sehr gute Frage dieser Hörerin, die aus der Schweiz kommt.
Ach, so viel wissen
wir. Das wissen wir, das wird man auch gleich hören, weil sie so ein paar Vokabeln doch anders haben als jetzt im reinen Deutschen oder im Österreichischen. Ja, also das ist eine gute Frage. In aller Regel verhandeln wir immer das Anwaltshonorar mit rein, also dass das auch erstattet werden muss. Wenn jetzt ein Vergleich geschlossen wird, muss man da den einen oder anderen Abstrich machen, weil ein Vergleich, wir wissen ja, ist ein Kompromiss und man lässt also ein bisschen was nach zu der Forderung, die man hat. Und das überträgt sich dann quasi auch auf die Anwaltsgebühren. Also es kann sein, dass dann der Mandant, die Mandantin selbst noch etwas zahlen muss. Also beispielsweise, man macht 100.000 Euro Schadensersatz geltend und bekommt 80.000. Dann bilden immer diese 80.000, der sogenannte Erledigungswert, die Grundlage für die Abrechnung der Gebühren. Man hat aber 100.000 geltend gemacht und danach richten sich die gesamten Anwaltskosten. Und von dieser Differenz, die sich dann ergibt, muss dann der Mandant entsprechend den Teil übernehmen. Und das bezahlt er dann von den Geldern, die er bekommt. Aber der Rest wird im Regelfall auch von der Gegenseite mitbezahlt. Das darf man als Anwalt natürlich nicht vergessen, dass man da entsprechend die Forderungen mit aufstellt und geltend macht.
Unsere anonyme Mailschreiberin wird an der Stelle noch ein bisschen konkreter, Peter. Sie fragt, wird dein Honorar vom Versicherer separat und zusätzlich vergütet oder muss der Patient von der Entschädigung dich direkt bezahlen, wenn er keine Rechtsschutzversicherung hat?
Ja, also wenn man eine Rechtsschutzversicherung hat, dann tritt diese ein für diese Differenz, die ich gerade beschrieben habe. Okay. Das übernimmt dann der Rechtsschutzversicherer. Den Rest zahlt der Haftpflichtversicherer der Behandlungsseite und die Rechtsschutzversicherung quasi dann diese Differenz.
Mhm. Oh, sie geht aber richtig ins Detail hier. Nächste Frage. Wie wird das gelöst im Falle eines Vergleichs vor Gericht oder beim Vorliegen eines Gerichtsurteils? Also trägt jede Partei ihre eigenen Kosten? Wie werden die Gerichtskosten inklusive Expertisen aufgeteilt?
Ja, auch eine sehr gute Frage. Wenn man einen Vergleich vor Gericht schließt, gibt es auch immer eine Regelung zur Kostenlast. Also dann, wenn man 100.000 bleiben wir bei dem Beispiel, geltend gemacht hat und bekommt 80.000 im Vergleichswege, dann wird es so sein, dass das Gericht eine Kostenquote im Verhältnis 1/5 zu 4/5 beschließt und zum Gegenstand des Vergleichs macht. Also man bekommt die meisten Kosten von der Gegenseite immer so im Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen. Das ist so die allgemeine Regel. Und da ist es dann auch so, dass die Partei die Kosten selber tragen muss. Mhm. Es sei denn, es gibt einen Rechtsschutzversicherer, der dann wieder eintrittspflichtig wäre. Und das gilt auch für die Expertisenkosten, wie sie sagt. Das sind bei uns die Sachverständigenkosten. Das fällt entsprechend mit rein, weil es gibt jetzt keine Kostenregelung für jeden Einzelfall, sondern es heißt dann im Vergleich von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klägerin 30% und die Beklagte 70%. Und das umfasst dann quasi alle Kosten. Also auch die Kosten des eigenen Anwalts und die Kosten auch des gegnerischen Anwalts zum Beispiel. Und die Gerichtskosten, Sachverständigenkosten und alles, was da so anfällt.
Sie wird noch ganz konkret und bezieht sich auf eine Folge von uns. Sie schreibt, in der Podcast-Folge Krebsvorsorge mit Folgen hat die Patientin 5.000 Euro als Vergleich bekommen. Ich frage mich, was ihr davon übrig geblieben ist, wenn man bedenkt, dass die Anwaltsgerichtsexpertisenkosten und die Anwaltskosten der Gegenseite ein Vielfaches betragen dürften. Also was bleibt da übrig?
Also ich habe mir den Fall nochmal angeschaut. In dem Fall war es so, dass die Patientin eine eintrittspflichtige Rechtsschutzversicherung hatte und die hat quasi sämtliche Kosten übernommen, sodass ihr die 5.000 Euro ungeschmälert geblieben sind. Es gibt aber natürlich auch die Fälle, in dem die Summe, die man erlangt, möglicherweise, wenn man ein sogenannter Selbstzahler ist, nicht ausreicht, um alle Kosten abzudecken. Mhm. Also man bekommt vielleicht 5.000 Euro, muss aber 8.000 Euro insgesamt an Kosten zahlen. Dann hat man mit Zitronen gehandelt. Das kann passieren, das weiß man natürlich im Vorfeld nicht immer. Aber wenn kein Kostenträger, so nennt man das im Juristendeutsch, im Hintergrund ist, muss man immer dreimal überlegen, was für Maßnahmen ergreife ich, die Kosten auslösen. Nicht, dass ich nachher vielleicht auf einem Riesenbatzen Schulden zurückbleibe. Es kann ja auch sein, dass Verfahren mal 5- oder 6-stellig kosten. Und man verspielt dann Haus und Hof, verspielt in Anführungszeichen. Also da muss man genau überlegen als Anwalt auch und auch den richtigen Ratschlag geben und auch über die Kostenfolgen wirklich sehr detailliert und mit Nachdruck und das nicht beschönigen, aufklären.
Jetzt stelle ich mal gerade eine Frage an dich und an deine Kolleginnen und Kollegen. Man muss euch natürlich auch vertrauen. Vielleicht schwebt da ja auch manchmal so der Gedanke mit, ja, guck mal, jetzt leuchten bei dem Anwalt aber die Augen. Ich habe hier einen Fall, wo der richtig viel Kohle abstauben kann. Ob der mich wohl richtig berät?
Ja, also diese Fälle gibt es natürlich auch. Die schwarzen Schafe gibt es nicht nur bei den Medizinern, sondern auch bei uns Anwälten. Das ist einfach so. Und manche Entscheidungen werden, ich denke, in Anbetracht des Gebühreninteresses dann gefällt und mitunter wird vielleicht mal dem Mandanten eine Klage aufgequatscht, weil es sich lohnt für den Anwalt. Ja, die Fälle gibt es. Wir in der Kanzlei haben da wirklich eine andere Philosophie. Wir weisen darauf hin und sagen, da ist ein erhebliches Kostenrisiko. Also das beschönigen wir nicht. Also wir sind jetzt nicht die Gutmenschen, aber so verstehe ich den Anwaltsberuf. Und darum handhaben wir das einfach so, dass wir explizit darauf hinweisen, wenn wir das Risiko für zu hoch ansehen. Aber letztendlich entscheidet der Mandant und wenn er weiß, da ist ein sehr hohes Risiko, dass ich vielleicht sehr viel zahlen muss, weil die Chance zu verlieren deutlich höher ist als zu gewinnen, aber trotzdem sagt, ich will dieses Risiko eingehen, dann ist das seine Entscheidung und nicht die des Anwalts. Der Anwalt muss ihm nur klar machen, wie er das einschätzt und dann trifft der Mandant die Entscheidung. Aber das Gebühreninteresse darf natürlich nie Leitmotiv sein für den Anwalt, um etwas zu machen. Aber die Fälle, natürlich, gibt's die genauso wie bei den Medizinern. Ich kann mich da nur wiederholen, bei uns Anwälten natürlich auch.
Gibt's denn für einen Mandanten dann irgendeine Chance, das zu erkennen, ob er da an ein schwarzes Schaf geraten ist? Worauf sollte ich da achten?
Ja, das ist immer schwierig. Also man sollte alles dokumentieren, nach Möglichkeit sich vielleicht nochmal schriftlich vom Anwalt geben lassen, wie er die Aussichten einschätzt, wie er das Kostenrisiko und die Kosten als solche überhaupt einschätzt. Und dann hat man, wenn man nachher den Anwalt in Anspruch nehmen will, es gibt ja auch die Anwaltshaftung, da ist man nicht vorgefeit. Und da sind zum Beispiel die OLG-Senate, es gibt spezielle Senate für die Anwaltshaftung, die sind da sehr, sehr kritisch mit uns Anwälten. Also ich weiß, mein eigenes Heim-OLG ist da wirklich sehr auf Seiten der Mandanten. Und was die von Anwälten abverlangen, das ist kaum zu erfüllen im Arzthaftungsrecht, worüber man alles aufklären müsste. Die Fälle gibt es natürlich auch, dass wir auch in Anspruch genommen werden und dann nachher zu Schadensersatzzahlungen verurteilt werden. Und dafür haben wir ja auch Selbstversicherer. Ein Anwalt darf ja nur praktizieren, wenn er versichert ist entsprechend. Und dann ist der Versicherer des Anwaltes leistungspflichtig. Mhm. Auch diese Fälle gibt es natürlich.
Was hältst du vom Prinzip Zweitmeinung einholen, auch bei Anwälten, so wie man es bei Ärzten vielleicht auch kennt? Obwohl, da kommt ein zweiter Arzt, hat eine ganz andere Meinung, dann steht man wieder als Patient da und weiß nicht so ganz genau. Und irgendwann entscheidet man dann einfach auch nach Bauchgefühl. Kam mir das plausibel vor, was Arzt B gesagt hat und was Arzt A gesagt hat, den mochte ich vielleicht auch nicht so. Also es ist ja schon so ein bisschen so eine Gefühlssache, weil man ja jetzt nicht Fachmann in der Thematik ist. Was hältst du davon, Zweit- oder vielleicht auch Drittmeinung? Von einem Anwalt. Möglichkeit B wäre ja auch noch, ich google mir einen Wolf oder frage ChatGPT.
Ja, also der schlechteste Ratschlag wäre, Dr. Google zu fragen oder ChatGPT, weil die sind nicht so weit, um das beurteilen zu können. Also da wird man oft auf den Holzweg geführt. Was Zweitmeinungen bei Anwälten anbelangt, wir sind da sehr, sehr zurückhaltend, weil das auch ein standesrechtliches Problem ist. Also man darf nicht ohne weiteres, wenn ein anderer Anwalt schon mandatiert ist, daneben noch rumdoktern. Aha. Also das ist schon standesrechtlich ein Stück weit untersagt und da halte ich nicht allzu viel von. Man muss zu seinem Anwalt Vertrauen haben und dann auch mit der Einschätzung, die er abgibt, sich zufrieden geben. Und wir übernehmen also keine laufenden Fälle. Wir übernehmen Fälle, die in erster Instanz abgeschlossen sind im Berufungsverfahren, aber nicht, wenn jetzt ein Anwalt schon im Vorfeld tätig geworden ist, ist vielleicht sogar kurz vor der Urteilsverkündung, dann kommen manche Mandanten, na, wir wollen schnell noch wechseln. Das machen wir nicht, weil das ist ja nicht unsere Vorarbeit und dann ist das Kind vielleicht schon in den Brunnen gefallen nach der Instanz. Dann kann man entsprechend tätig werden, aber in laufender Instanz machen wir eigentlich so gut wie nie.
Ich hätte jetzt noch 1000 Fragen dazu, ehrlich gesagt. Wie sind wir denn da hingekommen? Ich finde das gerade total spannend. Aber irgendwann müssen wir ja auch mal unseren Fall heute vorstellen.
Ja, aber das ist der Vorteil dieser Hörermails. Da werden Fragen gestellt, auf die wir gar nicht kommen. Nee. Und da hören wir, was die Person, und die spricht ja oftmals für viele andere auch, die es einfach nicht verschriftlicht haben oder als Frage gestellt haben. Und das ist dann, was interessant ist, ne? Weil man macht sich so Gedanken, was könnte denn gefragt werden? Und das Beste ist doch, wenn die Hörerinnen und Hörer entsprechende Fragen stellen und dann können wir darauf eingehen. Deswegen. Jetzt war es heute ein bisschen lange, aber ja, darum müssen wir uns jetzt sputen und den Fall schnell schildern und du beginnst auch damit.
Ja, aber löchert uns gerne weiter mit Fragen. Liebe Grüße in die Schweiz an unsere anonyme Mailschreiberin. Danke für diese interessanten Fragen. Unser Fall heute endet tragischerweise mit dem Tod einer Patientin. Und deshalb ist es Peter und mir an dieser Stelle auch wichtig, darauf hinzuweisen, falls euch das emotional zu sehr zusetzen würde, dann lasst da diesen Fall vielleicht aus oder ihr hört ihn bitte nicht allein.
Werbung.
So, bevor es jetzt hier wirklich weitergeht bei Tatort Krankenhaus, kurz ein Tipp von Peter und mir für alle, die diesen Sommer verreisen. Und das sind bestimmt ganz, ganz viele von euch. Und ich kenne das selber auch. Da landet man kaum im Urlaub und schon kommt die SMS vom Mobilfunkanbieter aufs Handy. Und plötzlich hat man schon Angst vor der nächsten Handyrechnung. Roaming, ja, ist so ein Thema, über das man meistens erst nachdenkt, wenn es zu spät ist. Und nach dem Urlaub gibt's da die fette Rechnung, ist mir auch schon mal passiert, weil ich am Strand mal eben noch meine Mails und die Nachrichten von zu Hause checken wollte. Ja, und genau dafür gibt es Saily. Saily ist eine eSIM, das heißt, ihr könnt euch schon vor der Reise ein Datenpaket für euer Urlaubsland holen, direkt übers Handy. Ihr braucht keine Plastikkarte, ihr müsst da nichts wechseln. Einfach installieren und nach der Landung seid ihr schon online. Und je nach Gerät könnt ihr eure normale SIM sogar weiter nutzen und über Saily die mobilen Daten laufen lassen. Das ist ja was, was man normalerweise direkt schon ausschaltet am Handy. Also gerade wenn ihr im Urlaub Google Maps braucht oder ein tolles Restaurant sucht oder schnell noch eben Fotos nach Hause schicken wollt, ist Saily einfach super praktisch. So, und wenn ihr Saily ausprobieren möchtet, dann schaut doch bitte einfach auch mal bei uns bei Tatort Krankenhaus in die Shownotes, denn mit unserem Code Krankenhaus bekommt ihr nochmal ordentlich Rabatt auf eure erste Bestellung. Probiert Saily aus, ihr werdet mir noch danken, wenn ihr ohne fette Rechnung wieder aus dem Urlaub kommt. Es geht um Carina. Sie ist 66 Jahre alt und leidet seit Wochen unter Juckreiz am After. Für sie ist das sehr unangenehm und es ist ja auch peinlich, sogar vor ihrem Mann Magnus. Denn sie hat ständig das Bedürfnis, sich zu kratzen. Sie lässt sogar einmal einen vollen Einkaufswagen im Supermarkt stehen, weil sie einfach nur schnell nach Hause oder zumindest ins Auto will, um sich endlich unbeobachtet kratzen zu können. Mittlerweile blutet ihr After auch. Außerdem nimmt sie kontinuierlich ab und fühlt sich zunehmend müde und erschöpft. Irgendwann fasst sich Carina ein Herz und erzählt ihrem Hausarzt von ihren Beschwerden und der rät ihr zu einer Darmspiegelung. Die hat sie vor 10 Jahren schon einmal machen lassen. Sie kennt das Prozedere und macht einen Termin. Das Ergebnis der Untersuchung ist für sie niederschmetternd. 5 Zentimeter oberhalb des Afters entdecken die Ärzte einen bösartigen Tumor im Enddarm. Die Gewebeprobe bestätigt den Verdacht, ein Karzinom des Rektums. Wenige Tage später wird Carinas Fall in der Tumorkonferenz des Krankenhauses besprochen. Weitere Untersuchungen werden veranlasst, um die genaue Ausdehnung dieses Tumors festzustellen. Anschließend spricht der behandelnde Chirurg mit Carina über die Behandlungsmöglichkeiten. Aus seiner Sicht kommt eine lokale Entfernung des Tumors allein nicht in Frage. Er empfiehlt eine sogenannte tiefe Rektumresektion. Das geht schon einen Schritt weiter, Peter.
Genau, das ist eine Operation, bei der der betroffene Enddarmabschnitt entfernt und der Darm anschließend wieder quasi miteinander verbunden wird. Und häufig geht das einher mit der Anlage eines künstlichen Darmausgangs.
Ja, schon eine Woche später wird Carina stationär aufgenommen. Die Vorbereitungen laufen für den Eingriff. Das mögliche Stoma wird bereits auf der Bauchdecke angezeichnet, also der künstliche Darmausgang, von dem du gerade gesprochen hast. Und alles deutet darauf hin, dass die Ärzte sich die Anlage eines vorübergehenden künstlichen Darmausgangs offen halten. Morgens um 8 Uhr beginnt die Operation. Der Eingriff verläuft zunächst nach Plan. Der Tumor wird entfernt, anschließend verbinden die Operateure den verbliebenen Dickdarm mit dem Stück Enddarmteil. Im Operationsbericht wird beschrieben, dass die neue Verbindung gut durchblutet und spannungsfrei erscheint. Deshalb treffen die Operateure während der Operation eine Entscheidung. Sie verzichten auf den schützenden künstlichen Darmausgang. Im Operationsbericht wird später festgehalten, dass man bei der körperlich reduzierten Patientin, so steht das da, also Carina hatte ja viel Gewicht verloren, einen hohen Flüssigkeitsverlust durch einen künstlichen Darmausgang befürchtet habe. Zunächst scheint auch alles gut zu gehen. Die feingewebliche Untersuchung bestätigt sogar eine erfreuliche Nachricht. Der Tumor konnte vollständig entfernt werden. Die Schnittränder sind tumorfrei. Keiner der untersuchten Lymphknoten enthält Krebszellen. Aus onkologischer Sicht ist das Ergebnis ausgesprochen günstig. Doch schon am Tag der Operation gibt es erste Beschwerden. Carina erbricht mehrfach und es kommt zu leichten Blutungen über den Enddarm. Sie klagt außerdem über Schwindel und Übelkeit. Die Entzündungswerte im Blut sind erhöht, was nach einer größeren Operation erstmal nicht unbedingt ungewöhnlich ist. Am zweiten Tag berichtet sie über einen straffen Bauch- und Spannungsschmerzen. Carina wirkt insgesamt sehr schwach. Dennoch soll sie sich weiter mobilisieren. Am Abend kommt es zu dünnflüssigem, teilweise blutigem Stuhlgang. Am dritten Tag nach der Operation ist Carina in der Lage, mit ihrem Mann eine kleine Runde durch den Klinikgarten zu spazieren. Aber die Beschwerden verschwinden nicht. Vor dem Abendessen klagt sie erneut über Übelkeit. Gleichzeitig werden zunehmende Unterbauchschmerzen dokumentiert. Am vierten Tag nach der OP fällt erstmals eine erhöhte Temperatur auf. Carina berichtet, dass sie beim Toilettengang nur wenig Stuhlgang hatte, dass sie aber einen größeren Klumpen aus geronnenem Blut ausgeschieden habe. Und die Entzündungswerte sind auch nach wie vor erhöht. Die Ärzte beschreiben den Bauch allerdings weiterhin als weich. Auch am fünften Tag bestehen weiterhin Blutabgänge und Unterbauchschmerzen. Und die Entzündungswerte gehen immer noch nicht zurück. Am sechsten Tag nach der Operation bekommt Carina zunächst eine positive Nachricht. Der Operateur erklärt ihr, dass die Tumoruntersuchung günstig ausgefallen sei und voraussichtlich weder Bestrahlung noch Chemotherapie notwendig werden würden. Außerdem stellt er eine Entlassung für wenige Tage später in Aussicht. Carina denkt, mir geht's zwar noch nicht ganz besonders gut, aber es wird bestimmt alles gut. Und nach dem Gespräch mit dem Arzt rafft sie sich nochmal auf für eine kleine Runde durch den Krankenhauspark. Doch schon nach kurzer Zeit fühlt sie sich schlecht. Sie muss zurück auf ihr Zimmer und sie muss sich unbedingt hinlegen. Im Laufe des Nachmittags treten plötzlich neue Beschwerden auf. Bauchschmerzen, Erbrechen und Schüttelfrost. Am Abend fällt zusätzlich ein stark geblähter Bauch auf. Carina erklärt den Pflegekräften, dass sie eigentlich noch gar keinen normalen Stuhlgang gehabt habe. Wenig später beginnt die ehemalige Drainagestelle am Bauch massiv zu nässen. Der Verband muss jetzt mehrfach gewechselt werden. Schließlich wird sogar ein Drainagebeutel aufgeklebt. In der kommenden Nacht verschlechtert sich ihr Zustand weiter. Frühmorgens klagt Carina über starke, krampfartige Schmerzen im rechten Unterbauch. Trotz Schmerzmitteln bessern sich diese Beschwerden nicht und die Ärzte veranlassen jetzt eine Ultraschalluntersuchung. Dabei fällt eine stark gefüllte Harnblase auf. Es wird ein Blasenkatheter gelegt und mehr als 600 Milliliter Urin laufen ab. Die starken Bauchschmerzen bleiben jedoch. Und gleichzeitig verschlechtern sich die Laborwerte jetzt dramatisch. Der Entzündungswert CRP steigt, Carina erbricht mehrfach und die Schmerzmittel helfen kaum noch. Am späten Nachmittag erscheint schließlich der Operateur auf der Station. Und jetzt wird klar, dass hier etwas Schwerwiegendes passiert sein muss. Noch am selben Abend wird Carina notfallmäßig erneut operiert. Die Diagnose im Operationssaal ist dramatisch. Die Darmnaht hat versagt. Durch diese undichte Verbindung zwischen den Darmenden ist Stuhl in die Bauchhöhle gelangt. Und die Folge ist eine schwere Bauchfellentzündung. Die Operateure finden kotige Flüssigkeit in allen vier Bereichen des Bauchraums. Carina befindet sich jetzt im Stadium einer schweren Sepsis. Ihr Kreislauf muss mit starken Medikamenten stabilisiert werden. Und insgesamt werden 22 Liter Spüllösung verwendet, um die Bauchhöhle zu reinigen. Peter, an dieser Stelle ist völlig klar, für Carina beginnt hier ein Kampf ums Überleben.
Ja, die Fälle hatten wir ja schon sehr, sehr häufig, wenn sich eine Sepsis eingestellt hat. Und Carina wird in den nächsten 2 Wochen immer wieder operiert, werden immer wieder Spülungen vorgenommen. Die Chirurgen versuchen zunächst, die undichte Darmnaht zu erhalten und erneut zu vernähen. Und die Probleme reißen trotzdem nicht ab. Immer wieder finden die Ärzte trübe Flüssigkeit im Bauchraum. Immer wieder zeigen sich neue Undichtigkeiten. Zudem Durchblutungsstörungen im Bereich der Darmverbindung.
Ja, und erst mehr als 3 Wochen nach der ursprünglichen Krebsoperation wird die Darmverbindung schließlich vollständig aufgegeben. Die Chirurgen lösen die Anastomose auf, entfernen weitere Darmteile und legen jetzt einen dauerhaften künstlichen Darmausgang an. Zu diesem Zeitpunkt beschreiben sie bereits Nekrosen bei Carina, also abgestorbenes Gewebe, und schwere Durchblutungsstörungen des betroffenen Darmabschnitts. Auf der Intensivstation entwickelt sich inzwischen ein schwerer septischer Schock. Carina muss beatmet werden, ihre Nieren versagen zeitweise und machen eine Dialyse erforderlich. Und mehrfach müssen hochdosierte, kreislaufstützende Medikamente eingesetzt werden. Trotz wiederholter Operationen und verschiedener Antibiotika gelingt es nicht, die Infektion dauerhaft zu kontrollieren. Und dann kommt auch noch eine beidseitige Lungenentzündung dazu. Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die Ärzte ein deutliches Gespräch mit Carinas Mann führen müssen. Und sie beschreiben Magnus die mittlerweile aussichtslose Situation. Wenig später werden die lebensverlängernden Maßnahmen dann auch reduziert. Und ja, Carina stirbt am 12. April um 12.15 Uhr. Als Todesursache wird eine schwere Sepsis mit Multiorganversagen angegeben. Der Darmkrebs, der wenige Wochen zuvor vollständig entfernt werden konnte, ja, Peter, spielt zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar keine Rolle mehr.
Nein, also man spricht als Jurist insoweit von der sogenannten überholenden Kausalität. Also sie ist letztendlich nicht am Krebs verstorben, sondern an der Sepsis, die dann die 4. Stufe, nämlich den schweren septischen Schock, erreicht hat. Und das war dann nicht mehr in den Griff zu bekommen. Daran ist sie letztendlich dann verstorben und nicht an der ursprünglichen Krebserkrankung.
wirklich bitter. Also ich habe so einen Fall in der Familie auch gehabt. Vielleicht sprechen wir über den auch nochmal, das weiß ich noch nicht so ganz genau, ob ich das wirklich möchte, aber das war eben genau die Krux, dass es die ursprüngliche Erkrankung nicht war, die wirklich zu unglaublichen Schäden geführt hat. Aber das ist vielleicht mal noch ein anderes Thema. Wir bleiben natürlich beim Fall von Carina, die natürlich nicht mehr klagen konnte, aber ich glaube, ihr Mann Magnus hat es getan und hat sich bei euch gemeldet.
Genau, der hat als ihr Alleinerbe dann das Verfahren aufgenommen und wir haben entsprechend außergerichtlich die Ansprüche geltend gemacht, erfolglos. Es war auf der Gegenseite keine Regulierungsbereitschaft festzustellen und wir mussten dann klagen. Und ich weiß noch, Magnus hat damals die Frage gestellt, ja, Carina wäre doch sowieso am Krebs verstorben. Kann man da rechtlich überhaupt was machen? Also die Frage kommt gar nicht so selten und auch manchmal von der Gegenseite, von der unwissenden Gegenseite. Also es spielt keine Rolle, erstmal, vielleicht nachher bei der Bemessung der Schadensersatzansprüche, aber zunächst spielt keine Rolle, ob sie jetzt vielleicht 2 Wochen später ohnehin an der Darmkrebserkrankung verstorben wäre. Der Tod ist nicht dadurch eingetreten und darum ist das auch justiziabel. Also da muss man sich immer klar machen, dass das erstmal nicht entscheidend ist. Entscheidend für die Bemessung der Ansprüche möglicherweise, aber dadurch ist das nicht erledigt, dass man entsprechend aus dem Tode Schadensersatzansprüche geltend machen kann. Und das haben wir dann hier auch gemacht, und zwar gerichtlich.
Ich bin ein bisschen verwundert, dass du jetzt gerade sagst, dass ihr Mann Magnus davon ausgegangen ist oder es zumindest vermutet hat, dass Carina an der Darmkrebserkrankung möglicherweise verstorben wäre. Also für mich klang das jetzt einfach so nach einem relativ einfachen Fall erstmal. Ein Tumor, keine Metastasen und der ist entfernt worden. Also ich bin ein bisschen erstaunt über seine Einstellung.
Nee, das war nicht seine Einschätzung. Er hat sich so quasi in die Gegenseite hereinversetzt und die Frage stellt, was ist denn, wenn die sagen, sie wäre ohnehin gestorben, dann hat sie doch gar keine Ansprüche. Verstehe. Das war das, ne? Das war nicht seine Annahme, ne? Er ging natürlich davon aus, dass sie noch lange gelebt hätte und der Krebs ausgeheilt und überstanden gewesen wäre und dann entsprechend sie noch viele Jahre vor sich gehabt hätte. Ne? Aber er hat sich so in die Gegenseite hineinversetzt.
Also das hätte mich auch gewundert, weil man hat ja erstmal ganz, ganz viel Hoffnung auf jeden Fall.
Genau.
Wie seid ihr denn jetzt?
Berechtigterweise.
Auf jeden Fall. Wie seid ihr denn jetzt vorgegangen?
Ja, wir haben, wie gesagt, dann klagen müssen und dann hat das Gericht einen Beweisbeschluss erlassen, mit dem es einen Gutachter beauftragt hat, die Fragen, die wir quasi so vorgegeben haben, zu beantworten. Das Gericht hat dann die Fragen in diesen Beweisbeschluss einfließen lassen und selbst noch ein paar ergänzende Fragen gestellt. Und wir haben dann nach relativ kurzer Zeit, da ist man immer froh, wenn man nicht Wochen, Monate, gar Jahre lang warten muss, sondern das war wirklich so 2-3 Wochen später, hatten wir schon das Gutachten, das ging also relativ fix. Das ist aber nicht die Regel, vielleicht an dieser Stelle nochmal gesagt, weil viele fragen, wie lange dauert das denn? Ja, wie gesagt, wir haben auch schon 2, 3, 4 Jahre auf ein Gutachten gewartet. Man kann es nicht sagen, ist von Gutachter zu Gutachter unterschiedlich. Der war jetzt sehr schnell und der war auch sehr präzise in seinen Feststellungen. Und er sagte, diese Primäroperation, also die allererste Operation im März war das damals noch, die wurde unter 2 Gesichtspunkten falsch, also fehlerhaft durchgeführt. Und zwar, der eine Fehler war, es ist auf die Dichtigkeitsprüfung der Anastomose verzichtet worden. Mhm. Und das hätte auf jeden Fall in dieser Konstellation gemacht werden müssen. Insbesondere dann, sagte er, wenn kein künstlicher Darmausgang angelegt wird, dann muss man immer diese Dichtigkeitsprüfung durchführen. Es ist kein künstlicher Darmausgang zunächst, auch bei den folgenden Operationen, erst ganz am Ende, du hast ja darüber berichtet,
kam ganz
gelegt worden. Genau, und das ist der zweite Fehler. Es hätte sofort ein künstlicher Darmausgang angelegt werden müssen. Und wenn nicht bei der ersten, dann zumindest bei der zweiten, dritten oder vierten Operation. Das ist nie gemacht worden. Mhm. Und dann erst ganz, ganz am Ende. Und das war zu viel und das war falsch.
Ist tragisch.
Und ist sehr tragisch, hat aber dann dazu geführt, dass das Gericht gesagt hat, hier sehen wir ganz klar auch Fehler, die sich auch rechtlich auswirken. Und darum hat das Gericht einen Vergleichsvorschlag gemacht über 96.000 Euro für den Erben, den Ehemann von Carina. Mhm. Meistens wird das so gemacht, dass man so einen Vergleich schließt und noch eine Widerrufsfrist bekommt. Oft ist die so gestaffelt, dass die Klägerseite 2 oder 3 Wochen Zeit hat und die Behandlerseite meistens eine Woche länger. Das halte ich nicht für so gerecht. Warum soll das keine gleichlaufende Widerrufsfrist sein? Aber das wird immer gerne gemacht, dieser Stufenwiderruf. Letztendlich war es hier dann so, dass die Gegenseite den Vergleich widerrufen hat. Das kommt gar nicht so häufig vor. In den meisten Fällen, wenn man einen Widerrufsvergleich schließt, hat der auch Bestandskraft. Aber so in vielleicht 5% aller Fälle wird der doch von der einen oder anderen Seite widerrufen. Hier, wir hätten den gerne angenommen, weil wir den für sehr, sehr gut angesehen haben. Eigentlich eher zu hoch. Also wir haben die Ansprüche selber eher niedriger eingeschätzt im Vergleichswege. Darum waren wir sehr zufrieden damit. Die Gegenseite, was ich verstehen kann, nicht. Die haben widerrufen und haben außergerichtlich dann 40.000 Euro vorgeschlagen.
Weniger als die Hälfte.
Weniger als die Hälfte. Das konnten wir dann auch nicht machen. Das war uns dann zu wenig, obwohl es eigentlich noch fast gut war, aber so ein bisschen unterhalb von gut. Und darum haben wir das dann auch abgelehnt. Und daraufhin muss das Gericht natürlich dann ein Urteil fällen, wenn kein Vergleich zustande kommt. Hat ein Urteil gefällt über 20.000 Euro.
Oh.
Ja, das war noch nicht alles. Das O ist noch zu früh, ist schon zu früh gekommen.
Okay.
Also 20.000 Euro für Schmerzensgeld und hinterbliebenen Geld. Und der sogenannte Feststeller ist zugesprochen worden, dass also alle weitergehenden materiellen Schäden auch auszugleichen sind. Und aus diesem Feststeller geht man ja nachher dann entsprechend vor, wenn das Urteil rechtskräftig geworden ist. Das war dann hier so. Und wir haben dann im Nachgang die Ansprüche für den Alleinerben, den Ehemann von Carina, geltend gemacht.
So, lass mich raten an dieser Stelle, da hat dann wieder der Basar begonnen, von dem du so gerne sprichst.
Ja, man merkt, dass du doch jetzt in 116 Folgen, die wir bisher hatten, das ist unsere 117. gut aufgepasst hast.
Ich hab's ja bald. Das Prinzip begreife ich langsam.
Das ist so orientalischer Basar, ist ein bisschen negativ besetzt in diesem Kontext der Juristerei, aber oftmals ist es leider so, dass so gefeilscht wird über das, was noch zu zahlen ist. Die Gegenseite hat dann vorgeschlagen 20.000 Euro, um auf diese 40.000 zu kommen, die sie auch schon im gerichtlichen Verfahren vorgeschlagen haben. Wir haben es natürlich wieder abgelehnt, weil sonst hätten wir es auch im gerichtlichen Verfahren annehmen können. Und sagten, ein bisschen muss da noch draufgepackt werden. Und das wurden dann auch 7.500 Euro noch obendrauf gezahlt, sodass wir bei 27.5 waren, insgesamt 47.5 plus. Um jetzt den Bogen zu schlagen zur Hörermail plus die Anwaltskosten, die wollten wir auch noch haben und die haben sie uns auch noch gegeben. Und dann hat's damit auch ein Ende gefunden und wir konnten den Aktendeckel schließen.
Und das tun wir jetzt auch im Podcast. Danke euch fürs Einschalten. Und wir erwarten euch natürlich, da legen wir Wert drauf, nächste Woche wieder. Dann haben wir nämlich einen neuen Fall aus Peters Kanzlei, Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen. Peter, ich danke dir, es war wieder ein Träumchen mit dir und freue mich auf nächste Woche. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.